NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. Januar 1994. Die Gründung der Deutschen Bahn AG.
Ich schätze, dass man entspannt arbeiten kann und dass man während der Fahrt auch einen Kaffee trinken kann und einen kleinen Snack nehmen kann. Das genieße ich.
An sich ist Bahnfahren eine herrliche Sache.
Man kann rausschauen, man kann sogar Nickerchen machen. Es ist wunderbar.
In der neuen Zeit spielt die Eisenbahn deswegen eine wichtige Rolle, weil es die einzige motorisierte Verkehrsart im Fernverkehr ist, die einigermaßen klimaverträglich, umweltfreundlich und urbanitätsschützend ist.
Wer hierzulande oft mit der Bahn unterwegs ist, braucht allerdings starke Nerven.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind in einer schwierigen Lage.
Verspätungen und Zugausfälle wegen Unwetter, Personalmangel oder technischer Probleme.
Die aktuelle Situation zeigt, wie breit und tief unsere operativen Schwächen gehen.
Baustellen ohne Ende, geänderte Wagenreihenfolgen, defekte Toiletten und vieles mehr.
Und wie grundlegend wir uns als Deutsche Bahn verändern müssen.
Im September letzten Jahres schrieb der Bahnchef Richard Lutz einen alarmierenden Brief an die Führungskräfte seines Unternehmens.
Wir wissen alle, dass wir mit unserer Leistung nicht zufrieden sein können.
Ein bemerkenswertes Eingeständnis aus der obersten Führungsetage, dass vieles gewaltig schief läuft. Zeit für eine Bilanz, 25 Jahre nach Gründung der Deutschen Bahn AG.
Dieses Produktversprechen, was die Bahn ja auch immer selber für sich in Anspruch nimmt, kann sie zurzeit überhaupt nicht mehr erfüllen,
sagt der Mobilitätsforscher Andreas Knie.
Und das ist eine wirklich ganz große, bitterliche Erkenntnis.
Dabei sollte doch alles besser werden. So lauteten zumindest die vollmundigen Versprechungen, mit denen die Bahnreform einst begründet wurde. In den 1990er Jahren hatte das westdeutsche Schienenunternehmen nicht nur das Image einer schwerfälligen Bummel- und Behördenbahn, sondern auch mehr als 30 Milliarden Euro Schulden angesammelt. Nach der Wiedervereinigung gesellte sich noch die Deutsche Reichsbahn der ehemaligen DDR hinzu, die auch ziemlich heruntergewirtschaftet war. Auf der Schiene musste ein Neustart her.
Dass wir als Eisenbahn kundenorientierter, marktorientierter werden können, dass wir mehr auf die Vorstellungen, die Wünsche unserer Kunden eingehen können.
Das hoffte nicht nur der damalige Chef Heinz Dürr, als heute vor 25 Jahren die beiden Deutschen Bahnen in eine Aktiengesellschaft zusammengeführt wurden, die jedoch im Besitz des Staates blieb. Ziel war es, ein gewinnorientiertes Wirtschaftsunternehmen zu formen, das dem Steuerzahler nicht mehr auf der Tasche liegt und es zugleich schafft, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. Der neue Konzern startete unbelastet. Die Schulden übernahm der Bund. Eine ideale Ausgangsposition.
Erst muss man mal konstatieren, wenn ich das jetzt gerade aus Berliner Sicht sehe, es ist ja wirklich vieles, vieles besser geworden. Zwischen Berlin und Hamburg, nach dem Mauerfall, was haben wir uns da stundenlang durch die Strecken gequält. Heute, wenn es gut geht, 1,30. Und jetzt das Sahnehäubchen München-Berlin in unter 4 Stunden, das ist wirklich gute Qualität.
Zweifelsohne ist die Bahnreform in Teilen auch eine Erfolgsgeschichte. Positiv hat sie sich vor allem auf den Nahverkehr ausgewirkt. Ein zentrales Element der Neugestaltung war, dass die Zuständigkeit dafür auf die Länder überging, erklärt der Bundesbeauftragte für den Schienenverkehr Enak Ferlemann.
Die schreiben den Nahverkehr aus und bezahlen ihn auch, sicherlich mit Zuschüssen des Bundes über die Regionalisierungsmittel. Aber die entscheiden über die Frequenz, also wie häufig gefahren werden soll, wie viele Waggons da dran sind, welche Ausstattung das sein soll. Und das ist erfolgreich gelaufen.
Gleis 6, Einfahrt RE1.
So nutzen im Nahverkehr inzwischen rund 50% mehr Fahrgäste die Bahn als noch vor 20 Jahren. Vor allem auch dank hoher Subventionen. Aktuell kommen jedes Jahr mehr als 8 Milliarden Euro alleine vom Bund. Mit dem Effekt,
dass damit auch auf dezentraler Ebene, Landesebene, regionaler Ebene, zum Teil sogar auf Kreisebene neue Bahnen entstanden sind,
sagt Winfried Wolf vom Bündnis Bahn für alle.
Die kreativ sind, die zum Teil mehr Komfort bieten und die ein Fahrgastpotenzial erschlossen haben, was man so vorher nicht vermutet hätte.
Davon profitieren neben der Deutschen Bahn AG auch andere Unternehmen, denn ein weiteres Element der Reform war es, Konkurrenz auf der Schiene zuzulassen und das Netz für Wettbewerber zu öffnen. Nicht ganz so rosig sieht es im Fernverkehr aus. Zwar verkündete die Bahn letztes Jahr in diesem Sektor einen Rekord von 142 Millionen Fahrgästen, doch schaut man in die Statistik, zeigt sich, dass es vor 20 Jahren schon einmal mehr waren.
Da, wo es wirklich um Eigenwirtschaft im Verkehr geht, hat die Deutsche Bahn AG trotz gigantischer Innovationen, neuer Hochgeschwindigkeitsstrecken, neuer ICE 1, 2, 3, jetzt ICE 4 und so weiter, nicht erreicht, dass es relevante Fahrgastzuwächse gibt.
Investiert wurde vor allem in Hightech und prestigeträchtige Großprojekte wie Stuttgart 21. Das Schienennetz ist jedoch in der betreffenden Zeit massiv zurückgebaut worden, von mehr als 40.000 auf aktuell nur noch 33.000 Kilometer. Ein Problem auch deshalb, weil im Störungsfalle dadurch Umfahrungsmöglichkeiten fehlen. Zahlreiche Strecken wurden mitsamt den Bahnhöfen stillgelegt, Züge fahren nur noch dort, wo es sich rechnet. Enak Ferlemann findet das völlig okay.
Da, wo im Grunde genommen sehr wenige Menschen nur mit den Bahnen gefahren sind, war es völlig unwirtschaftlich, weiter Eisenbahnen zu fahren. Da ist dann der Busverkehr einfach überlegen. Das muss man dann akzeptieren und dann muss man auch bereit sein zu sagen, okay, dann werden die Gleise eben zurückgebaut.
Von Beginn an stand für die Bahn AG die Gewinnmaximierung im Vordergrund. Deshalb wurde an allen Ecken und Enden gespart. Beim Personal, bei der Technik und der Infrastruktur. Im November berichtete das ARD-Magazin Kontraste, dass nur einer von 5 ICE-Zügen voll funktionsfähig ist. Klaus Weselski von der Lokführergewerkschaft GDL wundert das nicht.
Wir haben es damit zu tun, dass ein System, das über Jahrzehnte auf Sparen getrimmt worden ist, nunmehr kollabiert. Wir haben heute zu wenig Schlosser, wir haben heute zu wenig Wachenmeister, wir rationalisieren Bordtechniker weg, wir haben zu wenig Lokführer und zu wenig Zugbegleiter.
Vor genau dieser Entwicklung haben Kritiker schon frühzeitig gewarnt. Doch die Politik schaute dem Treiben lange tatenlos zu. Schließlich sollte die Bahn 2008 an die Börse gebracht werden.
Und dafür musste man die Braut hübsch machen. Und deswegen hat man auf die totale Gewinnmaximierung gesetzt, den Aufwand reduziert und die Erträge steigern wollen. Dabei sind viele Fehler passiert. Das hat man korrigiert und gesagt, das kann nicht Schwerpunkt sein. Aber Gewinne sollte das Unternehmen erwirtschaften. Das ist zwingend wichtig.
Der Börsengang hingegen längst vom Tisch. Dafür hat sich ein milliardenschwerer Investitionsstau gebildet. Das Schienennetz ist völlig überlastet. Dringend erforderlich wäre es zum Beispiel, die Engpässe an den großen Bahnknoten, etwa in Hamburg, Köln und Frankfurt, zu beseitigen, die für einen Großteil der Verspätungen verantwortlich sind. Da dort täglich viel zu viele Züge durch viel zu enge Nadelöhre müssen.
Jetzt haben wir aber ein System, was wir zwar ausbauen wollen, wofür wir aber dann tatsächlich die richtigen Finanzmittel nicht zur Verfügung stellen.
Betont der Mobilitätsforscher Andreas Knie. Für den Ausbau und Erhalt des Netzes kommt weitgehend der Bund auf. Doch auch für Investitionen, die die Bahn selbst stemmen muss, wird das Geld knapp. Der Konzern hat seit seiner Gründung rund 20 Milliarden Euro Schulden angehäuft. Die Erträge alleine reichen nicht aus, um etwa neue Züge anzuschaffen.
Sehr geehrte Fahrgäste, unsere Weiterfahrt wird sich um einige Minuten verzögern.
Zu alledem kommen noch strukturelle Defizite.
Denn mit der Bahnreform haben wir uns auch etwas eingehandelt, was sich jetzt im täglichen Betrieb als das große Problem darstellt. Die Deutsche Bahn ist eigentlich ein Betrieb der organisierten Verantwortungslosigkeit. Denn sie finden keinen, der für das Gesamtsystem sich dort wirklich verantwortet.
1999 folgte die zweite Stufe der Reform. Der Konzern wurde aufgespalten in 5 eigenständige Tochterunternehmen. Der Nah- und Fernverkehr sowie der Güterverkehr werden seitdem getrennt voneinander betrieben. Dazu gibt es eine weitere Aktiengesellschaft, die die Bahnhöfe managt.
Und dann gibt es noch die, die das Netz betreiben. Wenn dann der Fernverkehrszug mal wieder steht, dann sagt ihnen der Zugbegleiter, ja, ich kann dafür gar nichts, weil wir fahren auf Gleisen, die ich nicht organisieren kann. Das heißt, sie haben nie einen, der sich hinstellt und sagt, ich bin für alles zuständig. Das passiert nicht und das müssen wir unbedingt wieder machen. Die Eisenbahn ist ein System, wo alle Rädchen im wahrsten Sinne des Wortes zusammenspielen müssen. Nur dann kann die Dienstleistung auch wirklich optimiert werden.
Doch hat die Bahn daran überhaupt noch ein Interesse? Der Konzern ist längst zu einem Global Player geworden. Ein weltweiter Logistikriese mit mehr als 700 Tochterunternehmen und Beteiligungen. Rund die Hälfte des Umsatzes entfällt inzwischen auf Auslandsgeschäfte, die größtenteils mit der Schiene gar nichts zu tun haben. Die Kernaufgabe, hierzulande die Züge zuverlässig fahren zu lassen, scheint dabei ins Hintertreffen zu geraten. Winfried Wolf vom Bündnis Bahn für alle findet daher, dass es nach 25 Jahren Zeit ist für einen grundlegenden Wandel.
Eine Bahnreform 2 müsse einmal alle Tendenzen der Deregulierung, der Liberalisierung und der Zerspaltung, der Aufspaltung der Bahn in immer mehr Einheiten so weit wie möglich zurücknehmen. Zweitens, eine Bahn der Zukunft müsste meiner Ansicht nach eine Rechtsform haben, wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau oder wie ARD und ZDF, das heißt eine Anstalt öffentlichen Rechts sein, dass jeder Gewinnansatz herausgenommen wird und primär die Wirtschaftlichkeit, aber auch die Kundenfreundlichkeit und das Ziel, mehr Verkehr auf der Schiene im Zentrum steht.
Doch eine Neuorganisation der Bahn wird auf politischer Ebene derzeit nicht für nötig gehalten. Stattdessen hat das Verkehrsministerium im Oktober ein Zukunftsbündnis Schiene ins Leben gerufen, bei dem alle Beteiligten nunmehr zusammenarbeiten sollen. Bahnunternehmen und Verbände, Schienentechnikhersteller, die Bauindustrie, Gewerkschaften und die Politik. Bei der Gelegenheit hat Verkehrsminister Andreas Scheuer auch gleich ein neues Ziel für das Jahr 2030 verkündet.
Und das ist kein geringeres, als den Verkehr auf der Schiene mal eben zu verdoppeln. Wie gesagt, verdoppeln.
Ein wesentliches Element ist dabei ein ganz neues bundesweites Fahrplanmodell, der Deutschlandtakt, der für mehr Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit beim Umsteigen sorgen soll. Die Idee, an den wichtigen Bahnhöfen kommen die Züge im festen Stunden- oder sogar Halbstundenrhythmus ungefähr gleichzeitig an, sodass man nach nur kurzer Umstiegszeit direkt weiterfahren kann. In der Schweiz funktioniert das seit 1982. Hierzulande hieß es jahrzehntelang, das Modell sei nicht übertragbar. Nun plötzlich geht es doch. Wie erklärt der Bundesbeauftragte für den Schienenverkehr Enak Ferlemann?
Früher war es so, dass immer das vorgegebene Netz den Fahrplan bestimmt hat. Und wir haben das einfach umgedreht und haben gesagt, wir machen einen Modellfahrplan 2030 und 2030 plus. Was soll wie wo gefahren werden? Und da muss man die Frage stellen, welche Infrastruktur brauchen wir dafür, um diesen Fahrplan zu fahren?
Doch ob die schönen Pläne Wirklichkeit werden, steht in den Sternen. Denn dazu wäre ein gewaltiger Ausbau des Schienennetzes sowie auch der Umbau zahlreicher Bahnhöfe erforderlich. Geschätzte Kosten alleine dafür mehr als 40 Milliarden Euro.
Von den Dingen, von denen die Fachleute sagen, wir brauchen sie, um bis 2030 eine Chance zu haben, den Verkehr zu verdoppeln in der Infrastruktur, von denen ist etwa ein Viertel finanziert.
Sagt Christian Böttger von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.
Da kann dann eben auch die DB als Unternehmen kaum etwas daran tun, sondern das ist eben eine Aufgabe der Politik, dass man sagt, entweder man schafft dieses Geld tatsächlich herbei oder man muss eben sagen, dann sind die Ziele unrealistisch.
Ich genieße das Bahnfahren, weil die Bahn für mich gleichzeitig Möglichkeit ist, zu dösen, zu schreiben, vor allem am Computer zu sitzen, ab und zu auch in die Landschaft zu schauen, auch ab und zu neue Leute kennenzulernen.
An sich ist Bahnfahren eine herrliche Sache. Und könnte hierzulande noch viel, viel schöner sein, würden wir neben dem Taktverkehr auch einiges andere genauso machen wie unsere Nachbarn, meint der Mobilitätsforscher Andreas Knie.
Schauen Sie immer wieder auf die Schweiz. Das ist ja immer das Musterland des Eisenbahnverkehrs. Dort funktioniert alles. Die Schweiz investiert etwa 350 Euro pro Mensch pro Jahr in das Eisenbahnsystem.
Und wir gerade einmal 70 Euro, ein Fünftel. Und dann wäre da noch der unerschütterliche Glaube daran, dass ein Fahrkartenpreissystem auch transparent und einfach sein kann. Bei uns ein Wunschtraum, bei den Eidgenossen schon lange Realität. Weiß Winfried Wolf vom Bündnis Bahn für alle.
Die Schweizer Bahn, die auch eine AG ist, die auch geschäftstüchtig ist, macht ein Modell, wo im Mittelpunkt der Stammkunde steht und nicht im Mittelpunkt der Schnäppchenjäger steht. Aber die Deutsche Bahn AG tut so, als wäre sie allein selig machen und könnte allein entscheiden, warum dieses absurde Management das Sinnvolle sein sollte.
Bis alles das vielleicht doch einmal kommen wird, müssen sich die deutschen Bahnfahrer höchstens noch ein paar Jahrzehnte gedulden. Alles halb so wild, an Verspätungen sind wir ja gewöhnt.
Im Zeitzeichen erinnerte Ralf Gödde an die Gründung der Deutschen Bahn AG heute vor 25 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.